Deutschlandfunk, Medias Res.
Vielleicht haben Sie es ja mitbekommen, 100 Jahre Radio in Deutschland, erstmalig aus Königs Wusterhausen. Kurz vor Weihnachten haben wir auf diesen historischen Termin zurückgeblickt. 100 Jahre, in denen sich viel getan hat, von den ersten Wortübertragungen hin zum vielfältigen Radio, wie wir es heute kennen. Ein weiter Weg, der auch einzelnen Persönlichkeiten zu verdanken ist, von denen wir Ihnen in den kommenden Wochen einige vorstellen wollen. Und den Anfang macht Alfred Braun, Brigitte Baetz, über den Mann, der das Radio quasi aus den geschlossenen vier Wänden befreit hat.
Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, Sie hören eine Aufnahme der Feierlichkeiten am Verfassungstage der Deutschen Republik, aufgenommen vor dem Reichstagsgebäude.
Was Alfred Braun hier stolz verkündete, war keine Selbstverständlichkeit. Erst seit 1923 war das junge Medium Radio regulär auf Sendung und kannte zunächst nur Übertragungen aus geschlossenen Räumen. Der Schauspieler Alfred Braun war schon ein Jahr später angeheuert worden, um eine Hörbühne einzurichten, sprich Theaterstücke für das Radio umzusetzen, was er auch mit großer Begeisterung und einigem Erfolg tat. Richtig populär jedoch wurde er, als er sich unters Volk mischte.
Ich ging also zu meiner Direktion und sagte, ich möchte mal rausgehen mit dem Mikrofon. Um Gottes Willen, wo wollen Sie denn hin, haben die ganze Zeit jetzt gefragt. Ich sage raus, jetzt volle Menschen.
Der technische Fortschritt, sprich die Erfindung des mobilen Mikrofons, machte es möglich. Alfred Braun brachte den Menschen die Welt in die Wohnstube, sei es vom Fußballplatz aus oder vom Rand des Trauerzuges für Außenminister Gustav Stresemann im Jahr 1929, der ältesten deutschen Hörfunkreportage, die bis heute erhalten geblieben ist.
Aus der Ferne hören Sie jetzt schon die Trauermusik, die dem Sarg voranschreitet. Die Spitze des Zuges ist nämlich eben von den Linden in die Wilhelmstraße eingebogen und die ersten voranreitenden Polizisten nähern sich bereits dem Palais des Reichspräsidenten.
Alfred Braun konnte beides, staatstragend und launig sein, und erfand so nebenbei auch das Mitmachradio.
Als ich an einem Morgen im Direktionsbüro erschien und sagte, ich möchte im Sommer Gymnastik durchs Mikrofon mit den Hörern treiben. Ein sehr bedenkliches Gesicht. Und schließlich sagte man mir, ja, lieber Gott, also wenn es nicht kostet, wenn Sie wollen, bitte.
Am Klavier saß dann für 10 Mark pro Tag der später berühmte Komponist Theo Markeben.
Und das war ein solcher Erfolg. Ich wusste von Gymnastik nicht mehr, als was ich von der Schule her wusste oder von irgendeinem Kursus. Und die Presse nahm gleich sehr lebhaft Notiz davon, weil es ersichtlich war, dass das Publikum sehr darauf ansprang. Und die Presse schickte dann Reporter zu mir ins Studio und war sehr erstaunt, dass ich in einem Clubsessel gemütlich bei einer Tasse Kaffee vor meinem tiefgestellten Mikrofon saß und meine Kommandos gab, während die armen, geplagten Hörer, während ich die veranlasste, auf dem Rücken zu liegen und Radfahrbewegungen zu machen.
Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, dieses süße Dudel, 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 du.
Keine Frage, Alfred Braun war ein Star aus eigenem Recht. Besungen wie hier in dem Lied von Willi Rosen.
Alfred, der Braune, der macht mir stets Laune. Und was
oder auch sich selbst gesanglich in Szene setzend.
Hilfe, Hilfe, tobende Massen, Sturm auf die Stühle und Sturm auf die Kassen. Väter brüllen und Mütter flennen, wieder einmal 6 Tage rennen. 14 Männer auf 14 Rädern treten, dass die Gelenke federn. Und in der Mitte das Mikrofon. Was gibt das für Reportage-Sensation?
Als Höhepunkt seiner Berufskarriere gilt die sogenannte Flüsterreportage von 1929. Thomas Mann erhält in Stockholm den Nobelpreis für Literatur. Alfred Braun berichtet im Geheimen, nur durch einen Vorhang vom schwedischen König getrennt. So ist es jedenfalls überliefert.
Thomas Mann hat sich erhoben, seinen Platz auf dem Podium verlassen. Er steigt die Stufen nieder ins Parkett. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König. Hände schütteln. Thomas Mann verbeugt sich tief. Einfallssturm für Thomas Mann.
Die 20er Jahre, die zumindest für Alfred Braun ganz gewiss goldene waren, sie gehen über in die Katastrophe der Diktatur der Nazis, die nun im Systemrundfunk, wie sie ihn nennen, aufräumen. Der Sozialdemokrat Alfred Braun wird 1933 gemeinsam mit anderen Radiomännern der ersten Stunde, wie Kurt Magnus, festgenommen und kurzzeitig im Konzentrationslager Oranienburg interniert. Ein Jahr später emigriert Braun in die Schweiz, von dort dann in die Türkei. Und dann vollzieht er einen Gesinnungswandel, der bis heute manche Frage aufwirft. 1939 kehrt der Rundfunkpionier nach Deutschland zurück und heuert als Regieassistent bei Veit Harlan an, der gerade seinen antisemitischen Hetzfilm Jud Süß dreht. Später firmiert er als Drehbuchmitarbeiter beim Durchhaltestreifen Kolberg. Und nach Kriegsende macht er von sich reden, als er im russisch kontrollierten Berliner Rundfunk Kommentare gegen die Luftbrücke der Westalliierten spricht. Doch weder die eine noch die andere Wende schaden ihm nachhaltig. 1954 wird Alfred Braun zum ersten Intendanten des Senders Freies Berlin gewählt.
Und am 3. Januar 1978, also gestern vor 43 Jahren, ist Alfred Braun im Alter von fast 90 Jahren dann gestorben. Ein Beitrag von Brigitte Baetz war das.